Schuss. Währenddessen ist der Außenminister in Washington zum Antrittsbesuch. Und in Berlin wird hoher Besuch erwartet. Werner Schoninger hat den Überblick in den Nachrichten.
Bundeskanzler Merz will mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj heute darüber sprechen, wie die Ukraine militärisch noch stärker unterstützt werden kann. Dazu wird Selenskyj in Berlin erwartet. Aus Sicherheitsgründen ist der Staatsbesuch bisher nicht offiziell bestätigt worden. Aus dem Hauptstadtstudio Uli Haug.
Bundeskanzler Merz erweckte in den vergangenen Tagen den Eindruck, als habe er den Glauben an eine zeitnahe Friedenslösung in der Ukraine verloren. Bei den heutigen Gesprächen mit Präsident Selenskyj dürfte es deshalb vor allem auch um die weitere Unterstützung der Ukraine gehen. Sie ist seit längerem militärisch in der Defensive und benötigt beispielsweise dringend weitere Flugabwehrsysteme, um russische Raketen- und Drohnenangriffe abzuwehren. Außerdem braucht sie finanzielle Unterstützung, um eine eigene Produktion von Raketen- und Marschflugkörpern aufzubauen.
Die US-Regierung stoppt vorerst die Verfahren zur Aufnahme ausländischer Studenten. US-Außenminister Rubio hat Botschaften und Konsulate angewiesen, vorerst keine neuen Termine für Antragsteller auf Studenten- und Austauschvisa zu vereinbaren. Aus Washington Sebastian Hesse.
Der Visa-Stop soll so lange gelten, bis neue Richtlinien in Kraft treten, um Äußerungen der Visumsanwärter auf Social-Media-Kanälen zu überprüfen. Derartige Prüfungen hat es bislang nur bei eingeschriebenen Studenten, die sich an pro-palästinensischen Protesten beteiligt haben könnten, gegeben. Wie auch bei ihrer Fehde mit der Elite-Universität Harvard begründet die Trump-Regierung ihr Vorgehen mit angeblichem Antisemitismus an US-Hochschulen. Der Visumstopp wird auch wirtschaftliche Konsequenzen haben. Im Jahr 2023 sind rund 50 Milliarden Dollar durch ausländische Studenten ins Land geflossen.
Das Bundeskabinett will am Vormittag weitere Verschärfungen in der Migrationspolitik beschließen. Dazu sollen voraussichtlich zwei Gesetzentwürfe von Innenminister Dobrindt auf den Weg gebracht werden. Zum einen soll der Familiennachzug für Geflüchtete ohne Asylstatus für 2 Jahre ausgesetzt werden. Zum anderen geht es um schnelle Einbürgerungen, die die vorige Ampelregierung beschlossen hatte. Nach dem Willen der neuen Regierung soll die Regelung wieder abgeschafft werden, wonach Ausländer unter bestimmten Voraussetzungen schon nach 3 Jahren den deutschen Pass erhalten können. Bei der einsturzgefährdeten Brücke an der Wuhlheide in Berlin-Oberschöneweide gehen die Abrissarbeiten voran. Wie es hieß, sollen Straßenbahnen, Polizei und Feuerwehr ab morgen wieder dort langfahren können. Die Tram soll mit einem Pendelverkehr starten und spätestens ab Samstag in den Regelbetrieb wechseln. Die marode Brücke an der Wuhlheide wurde vergangene Woche komplett gesperrt, auch für den Verkehr darunter. Für den Verkehr auf der Brücke galt schon seit Ende April eine Sperrung. Bei Prüfungen wurden Risse auf der gesamten Brückenlänge festgestellt. Smartphones und Tablets müssen an Brandenburger Grund- und Förderschulen künftig vor dem Unterricht ausgeschaltet und weggepackt werden. Das hat das Bildungsministerium in Potsdam dem RBB gesagt. Matthias Wetzel, RBB 24.
Die neue Regelung soll demnach ab dem Schuljahr 2025/26 gelten, und zwar für die Jahrgangsstufen 1 bis 6. Lehrkräfte könnten die Nutzung privater Endgeräte aber erlauben, wenn das für den Unterricht erforderlich sei, so das Ministerium. Schulen dürften aber auch weitergehende Auflagen in ihren jeweiligen Hausordnungen festlegen. Damit werde Rechtssicherheit für Schulen und Lehrkräfte geschaffen, so Bildungsminister Freiberg. Kinder sollten maßvoll an die digitale Welt herangeführt und zu einem verantwortungsbewussten und kritischen Umgang mit Handys, Tablets und so weiter befähigt werden, so der SPD-Politiker.
Der ADAC rechnet zum Himmelfahrtswochenende mit Staus auf vielen Straßen und Autobahnen. Bereits ab heute Nachmittag müssen Autofahrer mit stärkerem Verkehr rechnen. Dabei dürfte es Richtung Küste sehr voll werden. Im vergangenen Jahr gab es laut ADAC am Tag vor Himmelfahrt besonders viele Staus. Die Rückreisewelle wird für Sonntagnachmittag erwartet. Der FC Augsburg hat Sandro Wagner als neuen Trainer verpflichtet. Er wird Nachfolger von Jes Torup und erhält einen Vertrag bis zum Sommer 2028. Das hat der Club bestätigt. Wagner trainiert damit erstmals eine Bundesligamannschaft. Bis vor kurzem war er Assistent von Bundestrainer Nagelsmann. Und soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter, heute viele Wolken, kaum Sonne und verbreitet schauerartiger Regen, vereinzelt auch Gewitter, dazu sehr windig bei maximal 18 bis 20 Grad. Aktuell in Berlin-Adlershof 13 und in Kreuzberg 14 Grad, in Fürstenberg-Havel 13 und in Cottbus 15. Morgen am Feiertag mal Sonne, mal Wolken und überwiegend trocken, bei höchsten Werten von 19 bis 21 Grad. Die Zeit 7.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Dörte Naht im Studio. Ich grüße Sie. Heute kommen die neuen Arbeitslosenzahlen. Bei 6,3% lag die Arbeitslosenquote im April. Das waren um die 180.000 Menschen mehr arbeitslos als noch im Jahr zuvor. Die Wirtschaftskrise scheint den Arbeitsmarkt erreicht zu haben. So kann man vielleicht auch die Ankündigung der großen Industriekonzerne lesen, die Personal abbauen wollen. Wir gucken auf den Arbeitsmarkt. Der Bundeskanzler Friedrich Merz hat gesagt, da brauche es jetzt eine gewaltige Kraftanstrengung der Deutschen, um Deutschland insgesamt wieder wettbewerbsfähig zu machen. Ich habe dazu Ricarda Lang am Telefon, die für die Grünen im Ausschuss für Arbeit und Soziales sitzt. Guten Morgen, Frau Lang.
Hallo, guten Morgen.
Wie groß ist Ihre Sorge, wenn Sie auf den Arbeitsmarkt gucken?
Durchaus groß, denn wir erleben ja gerade zwei Tendenzen. Das eine ist, dass in der Industrie tendenziell Arbeitskräfte abgebaut werden. Das erlebe ich auch in meinem eigenen Wahlkreis in Schwäbisch Gmünd bei Bosch. Und das sind häufig welche, die sehr gut bezahlt sind. Das sind häufig Jobs, auf die man sich eigentlich in der Vergangenheit verlassen konnte. Das heißt, hier müssen wir schauen, wie wir diese Jobs halten können, vor allem mit guten Rahmenbedingungen. Und auf der anderen Seite haben wir so eine gewisse Verfestigung von einem Trend. Und das ist, ich würde sagen, wie ein Matching-Problem, also dass wir zwar offene Stellen haben, aber nicht die Leute, die auf diese Stellen passen und wiederum Leute, die keinen Job finden, die sehr, sehr häufig nur einen sehr geringen Ausbildungsgrad haben. Und hier würde ich mir wünschen, dass wir vor allem darauf schauen, junge Menschen, die ohne Schulabschluss die Schule verlassen, die das größte Risiko haben von dauerhafter Arbeitslosigkeit, die viel mehr zu befähigen und da auch schauen, wie wir den Übergang von Bildung in Ausbildung viel besser hinbekommen.
Ja, bei diesem Matching-Problem, da können wir ja gleich mal bleiben, Union und SPD wollen das Bürgergeld umbauen, um zu einer neuen Grundsicherung. Und da soll eben im Fokus auch stehen, mehr Menschen in Arbeit zu vermitteln. Sanktionen bei Pflichtverletzungen werden da verschärft. Der richtige Weg, um mehr Menschen in Arbeit zu bekommen?
Nein, wir haben in diesem Land 15.000 Personen, die in diese Gruppe der Verweigerer fallen, also die sozusagen sich nicht an Vorgaben halten, die keinen Job wirklich wollen. Die wird ins Zentrum gestellt, dabei vollkommen aus der Proportion geblasen, statt die wirklichen Probleme zu lösen. Und das, was die Union tatsächlich machen will beim Bürgergeld, ist den Vermittlungsvorrang wieder einzuführen. Und das heißt, dass Menschen irgendeinen Job annehmen müssen, egal welchen. Das führt aber in den meisten Fällen zu so einer Art von Drehtüreffekt. Das heißt, die Leute sind beim Jobcenter, werden einen Job vermittelt und sind ein paar Monate später wieder da, was auch für den Arbeitgeber und für den Arbeitnehmer zu großem Frust führt. Was wir mit dem Bürgergeld eingeführt hatten, und ich kann der neuen Koalition nur empfehlen, das beizubehalten, ist, dass es einen Vorrang für Weiterbildung gibt, dass die Leute wirklich qualifiziert werden, sodass sie eben nicht nur für ein paar Wochen oder für ein paar Monate, sondern dauerhaft in den Arbeitsmarkt vermittelt werden und so auch dauerhaft unabhängig werden von Sozialleistungen.
So, und dann sagt die Union aber, wenn man sich das größere Bild anguckt, man muss die Wirtschaft ankurbeln, dann geht's auch den Unternehmen besser, dann gibt's eben auch wieder mehr Stellen. Der Kanzler sagt, dafür muss von jedem Einzelnen mehr kommen. Also die Stichworte Work-Life-Balance, 4-Tage-Woche, damit lasse sich Deutschlands Wirtschaft nicht ankurbeln. Was sagen Sie? Müssen die Deutschen mehr arbeiten?
Man muss ja sagen, wenn Friedrich Merz von einer großen Kraftanstrengung spricht, dann scheint er dabei immer die Bürger zu meinen, aber nicht sich selbst. Denn wenn wir einfach mal auf die Zahlen schauen, dann ist es so, dass Deutschland führend ist bei dem, wie viele Menschen von denen, die befähigt sind zu arbeiten, überhaupt arbeiten. Das sind 4 von 5. Wir sind leider auch europaweit sehr trauriger Spitzenreiter bei unbezahlten Überstunden. Das waren allein im letzten Jahr 683 Millionen. Und wir haben eine Situation, wo 15% aller Frauen sagen, wir würden gerne mehr arbeiten, als wir es können. Die Aufgabe eines Kanzlers wäre es, diese Menschen zu unterstützen. Mit Kita-Ausbau, auch mit zum Beispiel mehr Geld für pflegende Angehörige oder indem er dafür sorgt, dass Mieten bezahlbar sind und also von seinem Lohn überhaupt leben kann. Er macht aber genau das Gegenteil. Bevor er selbst irgendeine Aufgabe erledigt hat, schiebt er die Verantwortung zu den Bürgern und redet die faul. Und das finde ich ehrlich gesagt einfach ein faules Vorgehen von dieser Bundesregierung.
Ja, aber tatsächlich ist es ja so, dass die Deutschen weniger arbeiten als die Menschen in den meisten anderen Wirtschaftsnationen. Da gibt es eine Auswertung des DIW, des Arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft. Und da belegt Deutschland bei den geleisteten Arbeitsstunden den drittletzten Platz der OECD-Länder.
Also erstmal muss man sagen, dass die DIW ja mittlerweile selbst gesagt hat, dass das gar keine fertige Studie ist, sondern eine Einschätzung ist. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, dass wir zum Beispiel 40% aller Beschäftigten haben, die Überstunden regelmäßig leisten. Und gerade auch bei jungen Menschen, die ja gerne sehr, sehr faul geredet werden, wir heute eine Zahl haben bei den 20- bis 24-Jährigen, dass dort so viel gearbeitet wird, wie das letzte Mal vor 30 Jahren, als dass so viele Menschen arbeit sind. Wo wir aber ein wirkliches Problem haben in Deutschland, ist, dass sehr viele Menschen in Teilzeit arbeiten, insbesondere Frauen, und auch sehr viele Frauen ungewollt in Teilzeit arbeiten, was natürlich bei dieser Summe, die Sie gerade genannt haben, der Arbeitsstunden sehr, sehr hart aufs Kontur geht. Es gibt eine Studie von der Bertelsmann Stiftung, dass wir 850.000 Vollzeitäquivalente hätten, wenn alle Frauen in diesem Land so viel arbeiten könnten, wie sie wollen. Denen helfe ich aber nicht mit irgendwelchen blöden Sprüchen zu Work-Life-Balance. Ich würde sogar sagen, ein Kanzler, der die Work-Life-Balance sich den Kampf dagegen auf die Fahne schreibt, würde das Land weniger gesund und weniger gleichberechtigt machen, sondern denen helfe ich tatsächlich mit einem Kita-Ausbau, mit einem guten Betreuungsangebot und auch teilweise mit mehr Flexibilität bei den Arbeitgebern, was dann zum Beispiel das Rückkehrrecht auf Vollzeit angeht. Und wenn wir uns das auf die Fahnen schreiben würden, wirklich dafür zu sorgen, dass in diesem Land alle Frauen so viel arbeiten können, wie sie wollen, dann würde es auch der Wirtschaft helfen.
Ricarda Lang sagt das, die ehemalige Grünen-Vorsitzende und jetzt als Bundestagsabgeordnete im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Danke fürs Gespräch heute Morgen, Frau Lang.
Klar, sehr gerne. Schönen Tag Ihnen noch.
Ihnen auch, danke. 6:55, die Zeit jetzt. Sie hören RBB 24 Inforadio. Rund um das Berliner Regierungsviertel dürfte heute mit dem Auto nicht so richtig viel gehen und vermutlich kommt man auch noch nicht mal mit dem Fahrrad durch. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky kommt zu Besuch und deswegen werden größere Teile der Innenstadt zur Sicherheitszone. Auf Zelenskys Besuchsprogramm steht natürlich auch ein Treffen mit dem Bundeskanzler, mit Friedrich Merz. Die Ausgangslage für dieses Gespräch, das fasst unser Hauptstadtkorrespondent Georg Schwarte zusammen.
Wenn es um die Ukraine, wenn es um Volodymyr Zelensky geht, dann wollte dieser Friedrich Merz immer schon gern vorn dabei sein.
Ich bin von den deutschen Politikern der Erste gewesen, der nach dem Ausbruch des Krieges dann am 1. und 2. Mai 2022 die Ukraine besucht hat.
Da war er noch Oppositionsführer und hatte dem damaligen Kanzler vorgeworfen, diese Ukraine links liegen zu lassen. 113 Tage erst nach Kriegsbeginn stieg Olaf Scholz damals in den Zug nach Kiew, weil der Hanseat Ergebnisse wollte, keine Bilder.
Ich werde nicht mich einreihen in eine Gruppe von Leuten, die für ein kurzes Rein und Raus mit einem Fototermin was machen, sondern wenn, dann geht es immer um ganz konkrete Dinge.
Der neue Kanzler Merz will auch ganz konkrete Dinge. Aber er weiß eben auch um die Macht von Bildern. Und da stand Merz schon 4 Tage nach seiner Kanzlerwahl in Kiew mit Macron, Tusk, Starmer und mit viel Emotion.
Und ich bin persönlich auch ein Stück bewegt, dass es mir als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland heute erlaubt ist, in diesem Kreis hier zu stehen.
Die Stimme, sie wackelte, aber die Botschaft, die kam rüber.
Wir stehen fest und bleiben fest an der Seite der Ukraine.
Ein neues Wir war geboren, ein Wir im Kiew-Format. Polen, Frankreich, Großbritannien, Deutschland. Zelensky weiß darum, ist dankbar dafür.
Dieser United Europe in Ukraine.
Merz, der neue Außenkanzler. Er will Zelensky auch heute nicht als vielstimmiger Chor, sondern mit einer Stimme sagen, was geht.
Ich habe 2 Ziele gehabt. Das eine war, dafür zu sorgen, dass die großen Länder Europas mit einer Stimme sprechen. Und das haben wir hinbekommen.
Aber das zweite Ziel, diesen Trump und damit die USA im Boot zu wissen, ungewisser denn je.
Ich versuche alles, ich weiß nicht, ob mir das gelingt, das liegt ja nicht allein an mir, aber ich versuche alles, die Amerikaner jetzt an unserer Seite zu halten.
Die New York Times spricht mit Blick auf den erratischen US-Präsidenten von einem strategischen Vakuum. Auch darüber wird Merz heute mit Zelensky reden. Was, wenn Washington Waffen und Geld streicht? Muss Europa am Ende in den USA amerikanische Waffen kaufen, um sie in die Ukraine durchzureichen? Der Kanzler klingt da erstaunlich undiplomatisch.
Ich sag's mal etwas salopp, alles, was wir bezahlen, dazu ist Trump bereit zu tun.
Dass Zelensky, der alle Hilfe braucht, heute, 22 Tage nach der Kanzlerwahl, zu Merz fährt, den deutschen Bundeskanzler bereits zum 3. Mal trifft, sicher kein Zufall, sondern ein Bild mit Botschaft. Wir tun alles, aber wir haben auch alles getan für eine diplomatische Lösung. Der Außenkanzler Merz sagt es so.
Den Vorwurf, nicht alle diplomatischen Mittel ausgeschöpft zu haben, die es gibt, den kann uns nun niemand ernsthaft mehr machen. Oberhalb der Schwelle die weiße Fahne zu hissen, aufzugeben und das Land Russland zu überlassen. Oberhalb dieser Schwelle haben wir alles getan, was möglich war, um mit Putin und Russland ins Gespräch zu kommen, bisher erfolglos.
Heute also Selenskyj in Berlin. Es wird um neue Sanktionen gegen Russland gehen, um weitere Waffen. Und ja, das Wort Taurus dürfte auch wieder fallen, zum Ärger von Kanzler Merz.
Putin kann gut Deutsch, der musste nur jeden Abend die Tagesschau gucken, um zu wissen, was Deutschland und was die Europäer planen. Und das, finde ich, ist ein strategischer Vorteil für ihn und ein strategischer Nachteil für uns. Warum sollen wir das fortsetzen?
Heute 13 Uhr Pressekonferenz im Kanzleramt, danach ein Treffen mit dem Bundespräsidenten. Es wird Bilder geben, aber Bilder mit Botschaften.
Hauptstadtkorrespondent Georg Schwarte war das über den Besuch von Volodymyr Selenskyj und vor allem auch über die Diskussion um die Reichweitenbeschränkungen für Waffen aus dem Westen für die Ukraine. Über all das spreche ich gleich auch mit Jens Spahn, dem Vorsitzenden der Unionsfraktion im Bundestag. Um 7:35 sind wir hier zum Interview verabredet.
RBB 24 Inforadio Sport.
In diesen Tagen fallen die letzten wichtigen Entscheidungen der Fußballsaison. Gestern Abend gab es das entscheidende Relegationsspiel um den letzten Platz in der zweiten Bundesliga. Und den sicherte sich Eintracht Braunschweig. Das Spiel gegen den Drittligisten, den ersten FC Saarbrücken, war allerdings sehr spannend. Ging in die Verlängerung. Bundesliga-Moderatorin Tabea Kunze ist dazu jetzt bei mir. Wie lief das genau ab in Braunschweig?
Ja, kurz nochmal zur Ausgangslage. Braunschweig hatte das Hinspiel in Saarbrücken mit 2:0 gewonnen und machte deshalb gestern erstmal gar nichts fürs Spiel. Saarbrücken kam aber auch nicht vors Tor und ich sag mal so, 65 Minuten passierte wirklich nichts. Aber dann ging der Unioner, ja, er ist ausgeliehen vom 1. FC Union, aktuelle Braunschweiger, Paul Jeckel im Strafraum mit der Hand zum Ball. Es gab Handelfmeter für Saarbrücken, plötzlich war der Anschlusstreffer da und Saarbrücken traf dann sogar nochmal. Es stand dann 2:0 für die Gäste, Rückstand aus dem Hinspiel ausgeglichen, Verlängerung. Aber da musste der Drittligist Saarbrücken zu 10 spielen, weil Rizzuto, ein Saarbrücker Spieler, kurz vorher mit Gelb-Rot vom Platz musste. Und das war dann ein großer, entscheidender Nachteil. Deswegen konnte Braunschweig in dieser Verlängerung noch zweimal treffen. Und so hieß es dann eben, Klassenerhalt geschafft für die Niedersachsen.
Und wie fielen die Braunschweiger Reaktionen auf diese Rettung im Nachsitzen ja dann quasi aus?
Ja, das war eine Mischung aus großer Erleichterung, aber auch völliger Erschöpfung. Man hört es hier sehr gut bei Braunschweigs Abwehrspieler Sven Köhler.
Mein Akku ist einfach unfassbar leer. Wir mussten immer wieder anschieben, immer wieder aufstehen. Wir haben so viel, leider muss ich so sagen, aber in die Fresse bekommen. Die Leute haben nicht mehr an uns geglaubt hier drumherum. Wir waren, glaube ich, die Einzigen, die noch an uns geglaubt haben. Und ich bin einfach maximal froh, dass wir es geschafft haben.
Ja, es waren wirklich sehr unruhige Tage bei Eintracht Braunschweig. Der Club hatte ja wenige Tage vor der Relegation nochmal den Trainer gewechselt. Gestern jetzt der langjährige Eintracht-Profi Marc Pfitzner als Interimscoach auf der Bank. Das hat sich jetzt irgendwie mit Hängen und Würgen ausgezahlt. Aber es ist, glaube ich, ganz klar, dass sich bei Eintracht Braunschweig auch was ändern muss.
Für Saarbrücken geht es dann auch in der kommenden Saison in der dritten Liga weiter. Wie haben die reagiert auf die Niederlage in der Relegation?
Ja, die waren natürlich nach diesem Spielverlauf extrem geknickt, weil sie das Gefühl hatten, dass sie sich nach dieser 0:2 Hinspielniederlage ja nochmal zurückgekämpft haben, die Verlängerung erzwungen haben und dann eben doch den Aufstieg zu verpassen. Das hat gerade dem Stürmer Florian Krüger auch extrem wehgetan.
Machen hier ein super Auswärtsspiel nach dem wirklich schwachen Hinspiel. Ja, ist einfach der brutalste Ausgang, den du wahrscheinlich heute erleben kannst hier.
Ja, Saarbrücken wollte nach 19 Jahren zurückkehren in die zweite Liga. Das hat nicht geklappt. Und ich muss auch sagen, sie werden zu Recht das Gefühl haben, dass da mehr drin war gegen die kriselnden Braunschweiger. Aber dieses 0:2 aus dem Hinspiel war dann doch eben eine zu hohe Hypothek.
Tabea Kunze sagt das aus unserer Sportredaktion.
Werbung. Bei anderen bekommen Sie auf eine neue Küche 50%. Vielleicht sogar mal 60 oder sogar 70. Bei Küchen aktuell bekommen Sie 100. 100% Qualität, 100% Service, 100% Vertrauen. Deutschlands Marktführer in Sachen Küchen. Seit über 25 Jahren. Ohne Mondpreise und Scheinrabatte. 100%ig. Küchen aktuell. 17 Mal in Deutschland und unter küchenaktuell.de. Küchen aktuell.
Den einzigen Sound, den Selbstständige hören sollten, wenn sie ein neues Geschäftskonto gründen. ist wie das eigene Business abhebt. Deshalb suchen 7 von 10 GründerInnen nach digitalen Lösungen, um ihr Banking zu vereinfachen und sich mehr auf ihr Geschäft zu konzentrieren. Tide, das kostenlose Businesskonto für weniger Papierkram. Einfach schnell, digital und von über 1 Million UnternehmerInnen weltweit genutzt. Jetzt downloaden und noch heute starten.
Einlagensicherung bis 100.000 Euro durch unseren kontoführenden Partner Adyen. Es gelten die AGBs auf tide.co/de.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Berner Schoninger.
Auf den Brandenburger Autobahnen derzeit keine größeren Störungen. Bundesstraße 115 Jüterbock-Lübben zwischen Merzdorf und Groß-Zischt gibt es Behinderungen nach einem Unfall. Stadtverkehr Berlin, in Oberschöneweide ist der gesamte Kreuzungsbereich Treskoallee, Rummelsburger und Edisonstraße sowie an der Wuhlheide wegen Abrissarbeiten gesperrt. Es staut sich auf den Umfahrungen über Minna-Todenhagen-Straße und Rudolf-Rühl-Allee. Etwas Geduld brauchen Sie auf der A115 vor dem Kreuz Zehlendorf stadteinwärts an einer Baustelle, auf der B2 vor Malchow stadteinwärts, der Landsberger Allee vor der Märkischen stadteinwärts und auf der B158 vor Ahrensfelde Richtung Berlin. Außerdem kommt es wegen eines Staatsbesuchs zu zahlreichen Sperrungen heute. Auch bei der S-Bahn müssen Sie mit Einschränkungen rechnen. Kommen Sie gut ans Ziel.
20 nach 7.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Dortanat bin ich. Guten Morgen. Ich grüße Sie. Weltpolitik in Berlin. Wenn der ukrainische Präsident kommt, dann geht's um die großen Fragen von Krieg und Frieden. Und weil Volodymyr Zelensky als eine sehr gefährdete Person gilt, wird das auch für die Bewohner der Stadt spürbar sein heute. Berner Schoninger hat die Nachrichten.
Der ukrainische Präsident Zelensky wird im Lauf des Tages in Berlin erwartet. Offiziell bestätigt ist der Staatsbesuch bislang nicht. Berichten zufolge will Bundeskanzler Merz mit Zelensky darüber sprechen, wie Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland ausgestaltet werden könnten. Noch unklar ist, ob es auch um neue Hilfen für die Ukraine geht. Merz hat zuletzt erklärt, dass die Reichweitenbeschränkungen für gelieferte Waffen aufgehoben wurden. Damit könnte die Ukraine deutlich mehr Ziele auf russischem Gebiet ins Visier nehmen. Wegen des Zelensky-Besuchs sind in Berlin umfangreiche Verkehrseinschränkungen zu erwarten. Außenminister Wadefuhl fordert, dass die europäischen Verbündeten der Ukraine sich eng mit den USA abstimmen. Der Druck auf Russland müsse aufrechterhalten werden, sagte der CDU-Politiker kurz vor seinem Antrittsbesuch in den USA. Dort will Wadefuhl mit US-Außenminister Rubio unter anderem über die weitere Unterstützung für die Ukraine sprechen. Aus Washington, Björn Dahke.
Wadefuhl betont vor seinen Gesprächen in Washington, Deutschland sei bereit, mehr Geld in Verteidigung und Infrastruktur zu stecken, 5% der Wirtschaftsleistung. Außerdem gilt es, den Handelsstreit zu entschärfen und neue Zölle zu vermeiden. Wadefuhl betont, Deutschland sei der drittgrößte Investor in den USA. Deutsche Firmen würden fast 1 Million Amerikanern Jobs geben. Wie viel Wadefuhl bei seinem US-Kollegen Marco Rubio erreichen kann, ist unklar. Aber die beiden könnten ein späteres Treffen ihrer Chefs Merz und Trump vorbereiten.
Die Spitzen von Union und SPD beraten heute über die wichtigsten Themen, die sie bis zur Sommerpause angehen wollen. Im ersten Koalitionsausschuss dürfte es vor allem um die Wirtschaftspolitik gehen. Geplant ist, Investitionen von Unternehmen steuerlich zu begünstigen. Außerdem soll über Maßnahmen gesprochen werden, um die irreguläre Migration einzudämmen. Die Regierungspartner haben vereinbart, dass der Koalitionsausschuss regelmäßig mindestens einmal im Monat tagt. So wolle man verhindern, dass es zu Streit in der Koalition kommt. Das Bundeskabinett will am Vormittag Verschärfungen in der Migrationspolitik auf den Weg bringen. Unter anderem wollen Union und SPD den Familiennachzug einschränken. Aus dem Hauptstadtstudio Oliver Neuroth.
Es geht um Menschen mit einem sogenannten subsidiären Schutz, die also keinen Asylstatus haben, aber denen in ihren Heimatländern Folter oder die Todesstrafe drohen. Das sind zurzeit mehr als 350.000 Menschen, vor allem Syrer. Der Familiennachzug soll für 2 Jahre ausgesetzt werden. Innenminister Dobrindt sagt zur Begründung, das Asylsystem müsse entlastet werden, er wolle Anreize für Menschen nehmen, nach Deutschland zu kommen. Das kritisieren die Grünen. Es gebe nichts Geordneteres in der Migration als den Familiennachzug, sagt Parteichef Banaschak. Die Sicherheitsbehörden überprüften die Menschen, die über diesen Weg nach Deutschland kämen. Das seien vor allem Frauen und Kinder. Ein zweiter Gesetzentwurf, den das Kabinett heute beschließen will, sieht vor, dass die besonders schnelle Einbürgerung nach nur 3 Jahren nicht mehr möglich sein soll.
In Frankreich könnte aktive Sterbehilfe bald erlaubt sein. Die Nationalversammlung in Paris hat einer entsprechenden Reform zugestimmt. Sie sieht vor, dass Ärzte und Pfleger Menschen dabei begleiten dürfen, eine tödliche Substanz einzunehmen. Im Ausnahmefall sollen sie diese Substanzen auch selbst verabreichen dürfen. Allerdings gelten strenge Bedingungen. Die Betroffenen müssen an einer unheilbaren und tödlichen Krankheit leiden, in einem fortgeschrittenen oder finalen Stadium. Und sie müssen ihren Wunsch nach Sterbehilfe in einem geistig klaren Zustand äußern. Kritiker halten diese Kriterien für nicht streng genug. Damit das Gesetz in Kraft tritt, muss die zweite Parlamentskammer noch zustimmen. An den Brandenburger Grund- und Förderschulen gilt ab dem nächsten Schuljahr ein eingeschränktes Handyverbot. Die Mobiltelefone müssen dann vor dem Unterricht ausgeschaltet und weggelegt werden. Wie das Bildungsministerium dem RBB mitteilte, soll die Regelung für die Jahrgangsstufen 1 bis 6 gelten. Lehrkräfte dürfen aber die Handynutzung erlauben, wenn es für den Unterricht sinnvoll ist. Die Schulen können in ihren Hausordnungen auch weitergehende Regelungen festlegen. Im Koalitionsvertrag von SPD und BSW ist die Handy-Neuregelung bereits enthalten. Der FC Augsburg hat Sandro Wagner als neuen Trainer verpflichtet. Er wird Nachfolger von Jes Torup und erhält einen Vertrag bis zum Sommer 2028. Das hat der Club bestätigt. Wagner trainiert damit erstmals eine Bundesligamannschaft. Bis vor kurzem war er Assistent von Bundestrainer Nagelsmann. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter heute: viele Wolken, kaum Sonne und verbreitet schauerartiger Regen, vereinzelt auch Gewitter. Dazu sehr windig, maximal 18 bis 20 Grad. Aktuell in Berlin-Adlershof 13 und in Kreuzberg 14 Grad, in Fürstenberg-Havel 13 und in Cottbus 15 Grad. Morgen am Feiertag mal Sonne, mal Wolken und überwiegend trocken, 19 bis 21 Grad. Die Zeit 7.26 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Dörte Naht im Studio. Ich grüße Sie. Wichtige politische Termine heute in Berlin. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky kommt. Und dann trifft sich am Nachmittag der Koalitionsausschuss zum ersten Mal seit dem Antritt der schwarz-roten Bundesregierung. Vorher gab es Aufregung über die Äußerung von Friedrich Merz, dass die Reichweitenbeschränkung für die an die Ukraine gelieferten Waffen aufgehoben sei. Mit Widerspruch vom sozialdemokratischen Koalitionspartner und Verwirrung darüber, ob das nun eigentlich tatsächlich neu ist. Beim Koalitionsausschuss wird auch Jens Spahn dabei sein, der Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag. Und den habe ich am Telefon. Guten Morgen, Herr Spahn.
Schönen guten Morgen, Frau Naht. Hallo.
Können Sie die Verwirrung auflösen? Ist das jetzt neu oder ist es lediglich eine rhetorische Verschärfung Richtung Russland, die Diskussion über die Reichweitenbeschränkungen?
Ich muss hier nochmal einbetten in den Gesamtkontext. Die Ukraine verteidigt auch unsere Freiheit. Sie wird gerade angegriffen mehr denn je in diesen Tagen. Und sie müsste die Möglichkeit haben, sich zu verteidigen. Und da ist es schon seit Monaten, das hat ja der Kanzler auch gestern nochmal klargestellt, so, dass sie die Waffen, die ihr geliefert worden sind, eben auch nutzen kann, um auch etwa Nachschublinien in Russland anzugreifen.
Der SPD-Außenpolitiker Ralf Stegner nannte diese Aufhebung der Beschränkung nicht hilfreich. Also es gibt Widerspruch aus der SPD. Da ist es ja eigentlich ganz gut, dass sie sich heute zum Koalitionsausschuss treffen, oder? Der soll ja auch dazu da sein, in Konfliktfällen einen Konsens herbeizuführen.
Das stimmt. Es ist generell gut, dass wir im Koalitionsausschuss jetzt auch regelmäßig zusammenkommen. Das wird ein Arbeitsgremium sein, kein Krisengremium wie bei der Ampel, das ab und zu nur tagt und dann immer nur, wenn Krise ist, sondern das wird für uns monatlich ein Arbeitsgremium sein, in dem wir uns abstimmen zu den Themen, zu dem, was wir vorhaben. Jetzt geht es vor allem um die Projekte bis zur Sommerpause, damit die Wirtschaft wieder wächst. Zur Außenpolitik nur eines. Wenn wir Eindruck machen wollen gegenüber Putin, und es liegt ja nur an Putin, ob es Frieden geben kann oder nicht. Selenskyj, die Ukraine, ist bereit, Schritte zu gehen, weit über den eigenen Schatten zu springen. Die Europäer gemeinsam mit Donald Trump, wir alle haben die Bilder aus Kiew, als die europäischen Staatschefs, auch Bundeskanzler Merz mit Donald Trump telefoniert haben, mit Selenskyj zusammen. Das Angebot liegt ja auf dem Tisch, Waffenruhe, dann Verhandlungen. Und es ist Putin, der nicht will. Und ich kann uns allen nur empfehlen, dass wir da gemeinsam auch gegenüber Putin auftreten, auch in dem, was wir als Regierung und als Koalition sagen und tun.
Ja, die Frage ist nur, ob es dann hilfreich ist, wenn so Äußerungen auch von Friedrich Merz kommen, die man erstmal nicht so richtig einordnen kann und die dann gleich Widerspruch hervorrufen von der SPD.
Friedrich Merz hat gesagt, was gilt. Das, wie gesagt, ja auch schon unter Scholz Kanzlerzeiten galt, dass die Waffen eben der westlichen Verbündeten auch mit weiterer Reichweite genutzt werden können. Und grundsätzlich, ich kann es nur noch mal wiederholen, Frau Naht, bleibe ich dabei, wenn in der Koalition gerade in Fragen von Krieg und Frieden Debatte Notwendigkeit besteht, dann sollten wir das intern machen.
Wenn jetzt der ukrainische Präsident kommt heute, Volodymyr Zelensky, was kann Friedrich Merz ihm anbieten?
Zuerst einmal ist es ein starkes, ein klares Zeichen unserer Unterstützung, der deutschen Unterstützung für die Ukraine, dass der Präsident heute in Berlin ist, nachdem Bundeskanzler Merz ja mit anderen Staats- und Regierungschefs auch schon in Kiew war in seiner ersten Amtswoche. Also klares Zeichen der Unterstützung. Und er kann und wird ihm zu sagen, dass die deutsche Führungsrolle auch in der Verteidigungsunterstützung für die Ukraine, dass das weiterhin gilt. Das ist ja auch das gemeinsame Verständnis in der Regierung, in der Koalition, im Koalitionsvertrag, nicht zuletzt auch die Lieferungen an die Ukraine von Waffen mit ausgenommen, etwa von der Schuldenbremse. Wir können also deutlich mehr tun, auch zur Unterstützung der Ukraine, als in den vergangenen Monaten und Jahren.
Also auch Taurus liefern?
Ich denke, es macht wenig Sinn, über einzelne Waffensysteme zu reden. Putin darf ruhig im Unklaren darüber sein, was wir tun, was wir liefern, welche Möglichkeiten die Ukraine hat. Entscheidend ist, die Ukraine wird so ausgestattet, dass sie sich, dass sie ihre Heimat und auch unsere Freiheit verteidigen kann.
Die Ukraine wird unterdessen weiter von Russland bombardiert. Das hat ja auch Folgen für die Ukrainer, die hier in Deutschland leben, dass sie eben so bald nicht zurück können. Da gibt es ja eine Änderung in der Versorgung. Wer seit April kommt, der soll statt Bürgergeld Asylbewerberleistung kriegen. 122 Euro weniger sind das im Monat für eine Person. Jetzt haben Sie gerade noch mal sich zu Wort gemeldet und gesagt, das Bürgergeld für Migranten, das berge gesellschaftlichen Zündstoff. Ist der denn mit dieser Lösung gelöscht?
Hier geht es ja vor allem Ihre Frage um Flüchtlinge aus der Ukraine. Und da sehen wir im Vergleich auch zu anderen europäischen Ländern, auch zu unseren Nachbarländern Polen oder den Niederlanden, dass die Integration in den Arbeitsmarkt, wie schnell auch Arbeit aufgenommen wird, dass das in Deutschland deutlich später ist als in anderen Ländern. Das hat möglicherweise was zu tun mit den Integrationsmaßnahmen. Es hat aber auch was zu tun mit der Höhe des Bürgergeldes und der Leistung, die man erhalten kann, ohne zu arbeiten. Gerade viele ukrainische Flüchtlinge sind auch mit einer Qualifikation und in einem Alter, dass sie arbeitsfähig sind.
Ja,
und
wenn ich kurz mal dazwischen.
Idealerweise auch Flüchtlinge, ich will nur sagen, auch Flüchtlinge in dem Aufnahmeland, in dem sie Unterstützung, Schutz finden, sollten idealerweise, wenn sie können, arbeiten.
Ja, die Frage ist nur, ob die Bedingungen dafür geschaffen werden. Ich habe mir eine Studie angeguckt vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit, gemeinsam mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Ein paar andere waren da auch noch dabei bei dieser Studie. Aber danach haben 73% Probleme mit den Anträgen zur Anerkennung ihrer Abschlüsse. Da geht es zum einen um die Unterlagen, die beschafft werden müssen, aber auch darum, dass man die Anträge so schlecht verstehen kann. Also ist es auch vielleicht eine Frage der Bürokratie und gar nicht so sehr der Höhe des Bürgergelds, ob die Leute in die Jobs gehen?
Ja, kann und muss man auch schauen, wie man schnell und zügig zur Anerkennung von tatsächlich bestehenden Abschlüssen kommt. Und trotzdem kann man auch, ohne dass schon der Abschluss anerkannt ist, beginnen zu arbeiten. Das ist in anderen europäischen Ländern ganz normal. In Ländern wie Polen fällt nach einer gewissen Zeit sogar die ganze Unterstützung weg. Und die Polen sind nun mindestens so starke Unterstützer der Ukraine wie wir. Aber es geht ja generell um die Anreize und das System des Bürgergeldes. Also wir reden jetzt sozusagen von der Situation Flüchtlinge aus der Ukraine, wo wir sagen, ab einem Datum in diesem Jahr sollen sie und werden sie genauso behandelt wie Flüchtlinge aus anderen Ländern. Sie bekommen Unterstützung und Schutz, aber eben nicht anders als andere. Und generell beim Bürgergeld über 50 Milliarden Euro. Diese Entwicklung kann ja so nicht weitergehen. Da sind viele Menschen auch, die durchaus arbeiten könnten. Und das einfache Prinzip, und da sind wir uns mit der SPD einig, wer arbeiten kann, sollte auch arbeiten. Das wird das Grundprinzip künftig der neuen Grundsicherung sein. Auch darüber werden wir heute reden.
Jens Spahn sagt das und der ist der Unionsfraktionsvorsitzende im Bundestag. Danke fürs Gespräch, Herr Spahn.
Sehr gerne.
7:34 Uhr, die Zeit jetzt. Wir gucken nach Frankreich. Da gibt es innerhalb von kurzer Zeit den zweiten aufsehenerregenden Prozess um schweren sexuellen Missbrauch. Ein Chirurg soll sich über viele Jahre hinweg an jungen Patientinnen und Patienten vergangen haben. Durchschnittsalter 11 Jahre. Heute wird da das Urteil erwartet. Unser Korrespondent Kai Rienecker aus Paris erklärt den Fall und was darüber kurz vor Prozessende im Gericht zu hören war.
Der Prozess habe gezeigt, dass der Teufel auch einen weißen Kittel tragen könne, so der zuständige französische Staatsanwalt in seinem Schlussplädoyer. Er deutete an, dass er wesentlich mehr als die 20 Jahre Höchststrafe gefordert hätte, die nach französischem Recht für sexuelle Vergewaltigung möglich sind, egal wie viele Opfer es waren. Der angeklagte Chirurg Joël Lescoinec hatte im Laufe des 3-monatigen Prozesses die Taten pauschal gestanden, ohne sich genau erinnern zu können. In 299 Fällen soll der Arzt vor allem Mädchen und Jungen im Durchschnittsalter von 11 Jahren sexuell missbraucht haben. Während seine Opfer unter Narkose standen, im Aufwachraum waren oder Nachuntersuchungen über sich ergehen ließen, kam es zu Berührungen und Penetrationen. Die Kinder bekamen das oft gar nicht mit. Die Ärztemangel ausgesetzten Klinikleitungen ignorierten erste Warnzeichen. 25 Jahre lang konnte Lescoinec größtenteils unbehelligt seinen perversen Neigungen in einer Reihe von Krankenhäusern im Westen Frankreichs nachgehen. Erst als sich der Arzt zu Beginn seiner Rente vor 8 Jahren an der 6-jährigen Nachbarstochter vergriff, flog er auf und sitzt seitdem im Gefängnis. Für die Opfervertreter ist wichtig, dass der heute 74-Jährige nicht schon in einigen Jahren wieder aus der Haft entlassen wird.
Gegen Mittag soll dann im westfranzösischen Wann das Urteil gegen den pensionierten Arzt fallen.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Es ist kalt, grau, kaum Sonne. Kann sein, dass man da im Mai vielleicht sogar noch mal die Heizung aufdreht, obwohl die Heizsaison ja eigentlich am 30. April zu Ende ist. Der Energieverbrauch in Deutschland ist zuletzt stark gestiegen und das kann ich mir genauer angucken mit Lisa Splanemann aus unserer Wirtschaftsredaktion. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Woran liegt das, dass der Energieverbrauch zugelegt hat? Ist es tatsächlich auf eine längere Heizperiode zurückzuführen?
Ja, das ist eine der Ursachen, die vor allem im Februar kalte Witterung habe die Nachfrage nach Erdgas für Heizzwecke deutlich steigen lassen. Das sagt die Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen in der aktuellen Mitteilung. Also die Menschen haben im Frühjahr die Heizung stärker aufgedreht, weil es kälter war. Laut Deutschem Wetterdienst war es letzten Winter durchschnittlich 2,1 Grad kalt, insgesamt mild. Aber im Februar gab es eben eine Eisphase und das kann eben dazu geführt haben, dass der ein oder andere nochmal die Heizung hochgedreht hat.
Wie viel höher war denn der Energieverbrauch?
Der inländische Primärenergieverbrauch hat deutlich zugelegt im ersten Quartal, wenn man sich die Zahlen anguckt. Das sind Daten von der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen. Und diese Arbeitsgemeinschaft spricht sogar von einem unerwartet kräftigen Zuwachs. Das Plus liegt konkret bei 5,5% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Wenn wir uns da mal ein Beispiel rauspicken, um uns das genauer anzugucken, der Erdgasverbrauch habe im ersten Quartal einen Zuwachs von 11,6% verzeichnet. Also können wir hier von einem deutlichen Plus sprechen. Und das ist einerseits eben das Heizen, aber die Experten führen das unter anderem auch auf den Industrieverbrauch zurück. Also auch das spielt eine Rolle. Je nachdem, wie Unternehmen eben produzieren, brauchen sie dann auch entsprechend zum Beispiel Erdgas. Und auch das schlägt sich dann im Verbrauch nieder.
Es gab auch weniger Wind. Was heißt das für die Produktion von Ökostrom?
Das wirkt sich negativ auf die Stromgewinnung, gerade bei Ökostrom. Vor allem den windschwachen Monaten Februar und März geschuldet sei die Stromerzeugung aus Windenergie im ersten Quartal zurückgegangen. Das beobachtet der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft. Insgesamt haben erneuerbare Energien knapp 50% des Stromverbrauchs abgedeckt. Das zeigen die Erhebungen von Ende April. Das ist ein Rückgang im Vergleich zum Vorjahr. Ja, und wir sprechen hier auch von einem recht großen Rückgang, nämlich 16% weniger im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Da kann man ganz klar sagen, erneuerbare Energien sind ja abhängig von Wetterbedingungen, also zum Beispiel Wind oder Sonne. Und deswegen sind die auch entsprechend schwankungsanfällig. Und das sieht man eben auch in diesen Entwicklungen.
Die Preise für die Energie sind ja in den letzten Jahren ziemlich nach oben gestiegen. Haben wir auch häufig schon drüber geredet. Welche Entwicklung zeigt sich da jetzt im Moment?
Die Energiepreisentwicklung hat sich etwas entspannt. Preise kannten ja lange nur eine Richtung, und zwar nach oben. Laut Statistischem Bundesamt war Energie aber im April 6,4% billiger als im Vorjahresmonat. Wir bewegen uns ja nach wie vor auf einem insgesamt sehr hohen Niveau. Nichtsdestotrotz kann man sagen, die Energiepreise haben sich jetzt auch positiv auf die Inflationsrate ausgewirkt. Die lag im April bei 2,1%. Also auch hier sieht man positive Entwicklung.
Dieser Splanemann war das aus unserer Wirtschaftsredaktion.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Den hat Werner Schoninger für Sie.
Brandenburg A11 Richtung Berlin zwischen Kreuz Uckermark und Gramm zu Behinderungen nach einem Unfall. B115 Jüterbock-Lübben zwischen Merzdorf und Groß-Zischt gibt es Behinderungen nach einem Unfall. Stadtverkehr Berlin. In Oberschöneweide ist der gesamte Kreuzungsbereich Treskoallee, Rummelsburger und Edisonstraße sowie an der Wuhlheide wegen Abrissarbeiten gesperrt. Es staut sich auf den Umfahrungen über Minna-Todenhagen-Straße und Rudolf-Rühl-Allee. Geduld brauchen Sie auf der A115 vor dem Kreuz Zehlendorf stadteinwärts an einer Baustelle, auf der B2 vor Malchow stadteinwärts, auf der Landsberger Allee vor der Märkischen und auf der B158 vor Ahrensfelde Richtung Berlin. Und wegen eines Staatsbesuchs kommt es heute zu vielen Sperrungen. Auch bei der S-Bahn müssen Sie mit Einschränkungen rechnen. RBB 24 Inforadio auch für unterwegs mit unserer App.
20 vor 8.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Dorthin hat im Studio. Hallo, guten Morgen. 4 Tage nach seinem Amtsantritt ist der Bundeskanzler schon nach Kiew gereist, Mitte Mai. Da waren die Hoffnungen auf einen echten Verhandlungsprozess über ein Kriegsende noch groß. Wenn Zelensky und Merz sich heute knapp 3 Wochen danach wiedersehen, ist davon nicht mehr so viel übrig. Werner Schoninger.
Der ukrainische Präsident Zelensky wird im Laufe des Tages in Berlin erwartet. Das bestätigte Regierungssprecher Cornelius. Bundeskanzler Merz will mit Zelensky unter anderem darüber sprechen, wie Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland ausgestaltet werden könnten. Noch unklar ist, ob es auch um neue Hilfen für die Ukraine geht. Merz hat zuletzt erklärt, dass die Reichweitenbeschränkungen für gelieferte Waffen aufgehoben wurden. Damit könnte die Ukraine deutlich mehr Ziele auf russischem Gebiet ins Visier nehmen. Unionsfraktionschef Spahn sagte im RBB 24 Inforadio, der Besuch von Zelensky in Berlin sei ein klares Signal für die Unterstützung der Ukraine. Die Führungsrolle Deutschlands dabei gelte weiter. Die USA erteilen vorerst keine Visa mehr für ausländische Studenten. Das Außenministerium hat Botschaften und Konsulate der USA weltweit angewiesen, keine neuen Termine für entsprechende Visa-Anträge zu vergeben. Das berichten mehrere Medien. Davon betroffen sind auch Austauschschüler, Praktikanten und Au-pairs. Unter anderem sollen demnach Social-Media-Kanäle der Bewerber gründlicher überprüft werden. Die US-Regierung wendet sich besonders gegen ausländische Studierende, die sich bei pro-palästinensischen Protesten engagiert oder Kritik an Israel geübt haben. Die Spitzen von CDU, CSU und SPD kommen heute zu ihrem ersten Koalitionsausschuss zusammen. Dabei sollen die wichtigsten Themen festgelegt werden, die die schwarz-rote Koalition bis zur Sommerpause angehen will. Aus dem Hauptstadtstudio Hans-Joachim Viehweger.
Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft dürften dabei ganz oben auf der Liste stehen. Beispielsweise die schnelle Umsetzung des Plans, Investitionen von Unternehmen steuerlich zu begünstigen. Spannend wird aber sein, welche Projekte miteinander verbunden werden. Schließlich gehen manche Ideen mehr auf das Konto von CDU und CSU, andere mehr auf das Konto der SPD. Unterschiede zeigen sich auch bei der Frage, welche weiteren Themen bis zur Sommerpause angegangen werden sollen. Aus Sicht der Union sollen das vor allem Vorhaben rund ums Thema Migration sein. Dem Koalitionsausschuss gehören offiziell 9 Mitglieder an, 8 Männer und mit der SPD-Vorsitzenden Saskia Esken nur eine Frau, was im Vorfeld für Kritik gesorgt hat.
Die französische Nationalversammlung hat dafür gestimmt, die Sterbehilfe zu reformieren. Sie soll unter bestimmten Bedingungen für Patienten oder medizinisches Personal erleichtert werden. Aus Paris, Caroline Düller.
Das Gesetz sieht vor, dass Ärzte und Pfleger Beihilfe zum Suizid leisten dürfen, also Menschen dabei begleiten, eine tödliche Substanz einzunehmen. Ist der Betroffene körperlich dazu nicht in der Lage, soll es im Ausnahmefall auch möglich sein, dass medizinisches Personal die Substanzen verabreicht, also aktive Sterbehilfe leistet. Voraussetzung ist in jedem Fall eine unheilbare und tödliche Krankheit in einem fortgeschrittenen oder finalen Stadium, die außerdem körperliche oder seelische Qualen verursacht, die durch Behandlung nicht zu lindern sind. Die Patienten müssen ihren Wunsch nach Sterbehilfe in einem geistig klaren Zustand äußern. Kritiker des Gesetzes betrachten die Zugangskriterien als nicht streng genug. Damit die Reform in Kraft treten kann, muss auch der Senat zustimmen.
Bei der einsturzgefährdeten Brücke an der Wuhlheide in Berlin-Oberschöneweide gehen die Abrissarbeiten voran. Wie es hieß, sollen Straßenbahnen, Polizei und Feuerwehr ab morgen wieder dort langfahren können. Die Tram soll mit einem Pendelverkehr starten und spätestens am Samstag in den Regelbetrieb wechseln. Die marode Brücke an der Wuhlheide wurde vergangene Woche komplett gesperrt, auch für den Verkehr darunter. Bei Prüfungen wurden Risse auf der gesamten Brückenlänge festgestellt. Der ADAC rechnet zum Himmelfahrtswochenende mit Staus auf vielen Straßen und Autobahnen. Bereits ab heute Nachmittag müssen Autofahrer mit stärkerem Verkehr rechnen. Dabei dürfte es Richtung Küste sehr voll werden. Im vergangenen Jahr gab es laut ADAC am Tag vor Himmelfahrt besonders viele Staus. Die Rückreisewelle wird für Sonntagnachmittag erwartet. Der FC Augsburg hat Sandro Wagner als neuen Trainer verpflichtet. Er wird Nachfolger von Jes Torup und erhält einen Vertrag bis zum Sommer 2028. Das hat der Club bestätigt. Wagner trainiert damit erstmals eine Bundesligamannschaft. Bis vor kurzem war er Assistent von Bundestrainer Nagelsmann. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter heute: viele Wolken, kaum Sonne, verbreitet schauerartiger Regen, vereinzelt auch Gewitter. Außerdem sehr windig, maximal 18 bis 20 Grad. Aktuell in Berlin-Tempelhof 14 und in Friedrichshagen 13 Grad. In Wittstock-Dosse 14 und in Senftenberg haben wir jetzt 17 Grad. Morgen am Feiertag mal Sonne, mal Wolken und überwiegend trocken, 19 bis 21 Grad. Die Zeit 7.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Datenat im Studio. Viele Anwohner in den Stadtteilen Köpenick und Oberschöneweide hier in Berlin haben ja gestaunt, wie schnell es dann doch ging mit der Wuhlheidebrücke. Vor einer Woche am Montag die Vollsperrung wegen Einsturzgefahr. Und dann am Wochenende ging es auch schon los mit dem Abriss der Brücke. Jetzt hoffen natürlich viele, dass sich das Verkehrsproblem dann genauso schnell löst. Und dazu gibt es jetzt zumindest eine erste gute Nachricht. Und mit der ist Inforadio-Redakteur Hans Gerbo zu mir ins Studio gekommen. Hans, was tut denn sich da an der abgerissenen Brücke?
Pünktlich zum Feiertag morgen soll die Strecke für Straßenbahnen wieder freigegeben werden. Man kommt dann also wieder, wenn alles wie angekündigt klappt, von Köpenick nach Lichtenberg und andersrum. Bislang sind die Straßenbahnen ja im sogenannten Inselbetrieb unterwegs. Die Insel ist in dem Fall Köpenick und da fahren die Straßenbahnen isoliert vom Gesamtnetz hin und her. Ab morgen soll es dann von Inselbetrieb immerhin in den Pendelbetrieb gehen. Heißt, man kommt dann mit der Straßenbahn quasi an den Trümmern der abgerissenen Wuhlheidebrücke vorbei auf die andere Seite nach Lichtenberg. Aber es wird noch nicht der ganz normale Fahrplan gelten, wie man ihn kennt. Spätestens ab Samstag soll der dann aber wieder gelten.
Und wie sieht's für die Auto- und Fahrradfahrer aus?
Also ursprünglich war mal die Rede davon, dass sobald die Straßenbahnen wieder rollen, auch der Weg freigemacht wird für Fußgänger und Radfahrer. Davon war jetzt noch nichts zu hören und bei BVG und Verkehrsverwaltung war leider um die Zeit noch niemand zu erreichen, sonst hätte ich auch gerne mal nachgefragt. Aber ein Sprecher der Verkehrsverwaltung hat letzte Woche davon gesprochen, dass spätestens am kommenden Wochenende der Weg wieder frei wird für Fußgänger und Radfahrer. Also da ist Licht am Ende des Tunnels. Autofahrer werden sich hingegen, fürchte ich, noch etwas gedulden müssen. Da gibt es nämlich bisher noch gar keine Informationen zu, aber wir bleiben natürlich dran.
Zumindest die Straßenbahnen rollen, aber spätestens morgen wieder von Berlin-Oberschöneweide Richtung Lichtenberg. RBB 24 Inforadio-Redakteur Hans Gerbot war das. 7.47 Uhr die Zeit jetzt. Sie hören RBB 24 Inforadio mit dem Verkehrsservice und einer Gefahrenmeldung. Vorsicht auf der A20 Rostock Richtung Kreuz-Uckermark. Zwischen Prenzlau Süd und Kreuz-Uckermark gibt es Behinderungen wegen einer ungesicherten Unfallstelle. Der Virologe Hendrik Streeck, um den geht's jetzt, ist mit der Wahl am 23. Februar für die CDU in den Bundestag eingezogen. Viele kennen ihn noch als Experten in der Corona-Zeit. Heute übernimmt er aber ein anderes Amt. Er wird nämlich zum neuen Drogenbeauftragten der Bundesregierung ernannt. Hauptstadtkorrespondentin Eva Ellermann stellt Hendrik Streeck vor und vor allem seine eher unbekannten Seiten. Dabei ist der 47-Jährige auch ein renommierter HIV-Forscher. Vor der Medizin wollte er Filmmusikkomponist werden. Und Autor ist er auch. Im Februar hat er einen Wissenschaftsthriller veröffentlicht, in dem ein tödliches Virus eine Rolle spielt. Corona beschäftigt ihn weiter, auch als CDU-Bundestagsabgeordneter. Streeck hält eine Aufarbeitung der Pandemie für notwendig, findet aber, die sollte vor allem den Experten überlassen werden. Einen Bürgerrat, der die Erfahrungen der Bevölkerung aufgreift, lehnt er ab.
Das sind Dinge, die man sich anhören muss, aber ich glaube, die primäre Aufarbeitung sollte erstmal durch die Wissenschaft erfolgen und natürlich separat davon von der Politik,
sagte Streeck im September dem ARD-Hauptstadtstudio. Warum er als Vollblutwissenschaftler in die Politik gehen wollte, hat er so erklärt.
Wir sind in einer Situation, wo man das Gefühl hat, dass in vielen Bereichen wir pragmatische Lösungen brauchen. Und dafür braucht es in meinen Augen auch Menschen, die aus der Praxis kommen und die von ihrem alltäglichen Lebenserfahrung oder ihre Arbeit sehen, welche Veränderungen gemacht werden müssen.
Gesundheitsminister ist der Mediziner trotzdem nicht geworden, obwohl er sich vor der Kabinettsbildung ins Gespräch gebracht hatte. Jetzt also Drogenbeauftragter der Bundesregierung, ein Thema, das Streeck bislang nicht bearbeitet hat. Vor ein paar Jahren wurde in einem Interview mal gefragt, welche Sucht in Deutschland besonders verbreitet ist. Da hat er geantwortet, Deutschland ist ein Alkoholhochkonsumland. Diese Einschätzung jedenfalls durfte er mit seinem Vorgänger Burkhard Blinert von der SPD teilen. Unklar, ob Streeck sich auch für mehr Werbeverbote für Alkohol oder Tabak einsetzen wird. Unklar auch, wie Streeck zur Cannabis-Freigabe steht. Aber da haben Union und SPD im Koalitionsvertrag den Rahmen gesetzt. Es wird ergebnisoffen geprüft.
Der Virologe Hendrik Streeck wird heute zum Drogenbeauftragten der Bundesregierung ernannt. Eva Ellermann aus dem Hauptstadtstudio hat ihn vorgestellt. Bei all den Krisen, die gerade täglich die Schlagzeilen dominieren, rückt ein großes globales Thema so ein bisschen in den Hintergrund, der Klimawandel nämlich. Aber die Welt erhitzt sich natürlich trotzdem weiter. Die Weltwetterorganisation stellt heute in Genf die aktuelle Prognose für die nächsten 5 Jahre vor. Jasmin Appelhans aus der ARD-Klimaredaktion kennt sie schon und ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, die Zahlen sind weiter besorgniserregend.
Die Staaten der Welt hatten sich darauf geeinigt, es sollen nicht wärmer werden als 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter. Doch aus dem neuen Bericht der Weltorganisation für Meteorologie wird klar, es ist sehr wahrscheinlich, dass mindestens eines der nächsten 5 Jahre über der Marke von 1,5 Grad liegen wird und so noch höhere Temperaturen hervorbringt als das bisherige Rekordjahr 2024.
These very latest predictions.
Diese allerneuesten Vorhersagen deuten darauf hin, dass wir wirklich kurz davor stehen, 1,5 Grad Jahre zu haben. Wir hatten eines im Jahr 2024, aber sie werden immer häufiger und deshalb werden wir mehr davon sehen.
Adam Scaife ist beim Met Office, dem Nationalen Meteorologischen Dienst des Vereinigten Königreichs, für die monatlichen bis 10-Jahres-Voraussagen verantwortlich. Und das Met Office ist federführend für die Klimavorhersagen in dem neuen Bericht der Weltorganisation für Meteorologie verantwortlich. Der liefert noch mehr beunruhigende Nachrichten, denn auch noch höhere Temperaturen sind im Bereich der Möglichkeit.
Es gibt jetzt sogar eine Chance und es ist das erste Mal, dass wir ein solches Ereignis in unseren Computervorhersagen sehen, eines 2-Grad-Jahres, was völlig beispiellos wäre. Das ist immer noch äußerst unwahrscheinlich. Die Chance liegt eher bei 1%, dass dies in den kommenden 5 Jahren eintritt, aber es ist jetzt möglich. Noch vor ein paar Jahren war das praktisch unmöglich.
Aber selbst wenn die Temperaturen unter 2 Grad gegenüber vorindustriellen Zeiten bleiben, so gut wie überall auf der Welt muss in den nächsten 5 Jahren mit höheren Temperaturen gerechnet werden. Besonders dramatisch ist die Entwicklung in der Arktis. Aber auch in Europa hat die Temperaturerhöhung Konsequenzen, so Adam Scaife.
In diesem Teil der Welt sehen wir in der nördlichen Hemisphäre im Winter hohe vorhergesagte Niederschlagsmengen, was eine der Hauptgefahren für Nordeuropa und den Klimawandel ist. Und es gibt auch große Veränderungen in den Tropen, also zum Beispiel Trockenheit im Amazonas und Feuchtigkeit in der Sahelzone.
Immerhin eine gute Nachricht des Berichts. Die Ziele des Paris-Abkommens werden in den nächsten 5 Jahren wohl nicht gerissen. Denn bei der Berechnung der längerfristigen Temperaturabweichung wird auch ein längerer Zeitraum in die Berechnung mit einbezogen. Doch jedes weitere Jahr mit Temperaturen über der 1,5-Grad-Marke machen es schwerer, das Abkommen noch einzuhalten. Dass das ganz ohne Maßnahmen und nur durch zufällige Wetterphänomene geht, bezweifelt Adam Scaife.
Um das mittlere Klima oder einen längeren Durchschnitt unter 1,5 Grad zu halten, wäre eine zufällige Klimavariabilität erforderlich mit vielen La Niñas, viel negativer arktischer Oszillationen, um eine eurasische Winterabkühlung zu erzeugen. Und es ist extrem unwahrscheinlich, dass die natürliche Variabilität uns auf diese Weise zu Hilfe kommen wird.
Und so bleibt laut der Weltorganisation für Meteorologie nur, die CO2-Konzentration in der Atmosphäre unbedingt zu reduzieren.
Jasmin Appelhans war das aus der ARD-Klimaredaktion. Die Weltwetterorganisation in Genf stellt heute also offiziell ihre neue Prognose für die nächsten 5 Jahre vor.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Mascha Corella ist eine sehr umtriebige Berliner Sängerin. Seit 20 Jahren schon ist sie solo unterwegs. Vorher hat sie als Bassistin mehrere Bands gegründet. Gestern Abend hat Mascha Corella im Hebel am Ufer, genauer gesagt im H1, ihr neues Album vorgestellt. Songbook heißt das. Und RBB 24 Inforadio Kulturreporter Bruno Dietl war da für uns dabei und ist jetzt hier. Guten Morgen, Bruno.
Guten Morgen.
Der Ort, das Hau, ist ja für Mascha Corella nicht neu. Warum hat sie sich gerade das Hebel am Ufer ausgesucht?
Das war für sie in mehrfacher Hinsicht ein Heimspiel, ein Nachhausekommen. Zum einen war es ein Tourabschluss zum neuen Album Songbook in der Heimatstadt. Und sie hat auch eine sehr enge Verbindung zum Hau. Für dieses Theater hat Mascha Corella 2016 ein Heiner-Müller-Gedicht vertont und 2019 Texte des ostdeutschen Dramatikers Thomas Brasch aufgeführt. Aus dieser Aufführung ist dann auch ein sehr erfolgreiches Album geworden. Trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, war sie gestern durchaus aufgeregt, hat sie gleich zu Beginn gesagt. Ich finde, eine sehr schöne Beschreibung für Corella. Corellas Musik, die hat tatsächlich mal das Label formuliert, ist Disco der Innerlichkeit. Das heißt dann ganz konkret ein sehr unprätentiöses, durchaus in sich gekehrtes Auftreten, viel Aufregung in den Ansagen, ein etwas verschüchterter Eindruck. In der Musik ist es aber das absolute Gegenteil. Sie hat eine sehr klare, durchdringende Stimme, die sich mit wirklich faszinierender Leichtigkeit auf einfache Basslinien und schlanke Schlagzeugrhythmen legt.
Maschas Corellas Stimme ist tatsächlich eine leise, aber sehr bekannte Berliner Popgröße. Songs von ihr wurden sogar schon in dem Soundtrack der Serie Grey's Anatomy aufgenommen. Und sie singt noch gar nicht so lange auf Deutsch. Wie hat sich das denn bemerkbar gemacht, Bruno?
2019 war ihr erster deutschsprachiger Song überhaupt erschienen. Jetzt hat sie Ende März ihr Album Songbook veröffentlicht mit englischen und eben deutschen Coverversionen. Und mein Eindruck gestern war, dass gerade diese deutschsprachigen Cover wie so Puzzleteile für Corellas kulturelle Prägung wirken. Sie ist ja 1975 in Ost-Berlin geboren als Mariana Corella. Ihr Großvater war der SED-Kulturfunktionär Alfred Corella. Und sie hat sogar ihren Namen geändert, um nicht auf diese Ost-Identität reduziert zu werden. Jetzt passiert aber was. Diese Einflüsse werden offenbar wichtiger. Nach einem Doppelalbum mit diesen Thomas Brasch-Texten, wir haben es vorhin schon erwähnt, hat sie jetzt den Ostberliner Autoren Alexander Osang vertont und auch ein Manfred-Krug-Lied gecovert. Da geht es um den Mann, der eigentlich nur Zigaretten holen will und nicht wieder zurückkommt. Manfred Krug hat das Lied geschrieben, nachdem er die DDR verlassen hat. Musikalisch hat das Mascha Corella mit ihrer Band fantastisch gelöst. Da endet alles dann in einem fast schon psychedelischen Gewitter aus sehr, sehr viel Neues.
Jetzt sind auf diesem Album Songbook aber auch englische Songs, zum Beispiel der Whitney Houston-Klassiker I Wanna Dance With Somebody. Was hat Mascha Corella daraus gestern dann live gemacht?
Das hat mich schon beeindruckt. Sie hat wohl erst versucht, eine tanzbare Version das Ganze bleiben zu lassen und ist daran dann nach eigener Aussage gescheitert, zum Glück. Denn sie hat dem ja totgedudelten, überdrehten Whitney Houston-Hit eine vollkommen andere Energie verpasst. Der Song funktioniert bei ihr viel besser so nach innen als nach außen, dreht also die Wirkung komplett um.
Also Ein Abend voller beeindruckender Coverversionen. Noch dazu mit der Frage nach Ostidentität und dem Wandel von Berlin. RBB 24 Inforadio Kulturreporter Bruno Dietl war das über Mascha Corella gestern Abend im Hau mit ihrem neuen Album Songbook. Ich danke dir, Bruno.
Gerne.
Das Wetter für Berlin und Brandenburg. 13, 14 Grad haben wir in Berlin, 14 sind es in Frankfurt-Oder, 14 auch in Potsdam. Es wird noch ein bisschen milder, bis zu 20 Grad sind vorhergesagt. Aber es gibt auch dichte Wolken und immer mal wieder kann es dazu auch Schauer geben.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Berner Schoninger.
Brandenburg A11 Richtung Berlin zwischen Kreuz Uckermark und Gramzow Behinderungen nach einem Unfall. A20 Rostock Richtung Kreuz Uckermark zwischen Prenzlau Süd und Kreuz Uckermark Behinderungen nach einem Unfall. B115 Jüterbock-Lübben zwischen Merzdorf und Großzischt gibt es Behinderungen nach einem Unfall. Stadtverkehr Berlin in Oberschöneweide ist der gesamte Kreuzungsbereich Treskoallee, Rummelsburger und Edisonstraße sowie an der Wuhlheide wegen Abrissarbeiten gesperrt. Es staut sich auf den Umfahrungen über Minna-Totenhagen-Straße und Rudolf-Rühl-Allee. Wegen eines Staatsbesuchs des ukrainischen Präsidenten wird es heute den ganzen Tag immer mal wieder kurzfristige Sperrungen geben. Auch im Bahnverkehr sollten Sie mit Einschränkungen rechnen. Geduld brauchen Sie außerdem auf der A115 vor dem Kreuz Zehlendorf stadteinwärts an einer Baustelle, auf der B2 vor Malchow stadteinwärts, auf der Landsberger Allee vor der Märkischen Allee stadteinwärts und auf der B158 vor Ahrensfelde Richtung Berlin. Kommen Sie gut durch.
8 Uhr ist es.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Dorte Naht hier. Schönen guten Morgen. Es scheint, als habe der Bundeskanzler den Glauben an eine Lösung am Verhandlungstisch erstmal aufgegeben. Gestern sagte er, Kriege gingen in der Regel durch wirtschaftliche oder militärische Erschöpfung zu Ende. Davon sei man aber noch weit entfernt. Also geht es jetzt wieder verstärkt um Sanktionen. Werner Schoninger.
Der ukrainische Präsident Selenskyj kommt heute nach Berlin. Am Mittag ist ein Gespräch mit Bundeskanzler Merz geplant. Unionsfraktionschef Spahn hat im RBB 24 Inforadio gesagt, der Besuch von Selenskyj sei ein klares Zeichen der deutschen Unterstützung für die Ukraine. Das gelte auch unter der neuen Regierung von Kanzler Merz.
Der kann und wird ihm zu sagen, dass die deutsche Führungsrolle auch in der Verteidigungsunterstützung für die Ukraine, dass das weiterhin gilt. Das ist ja auch das gemeinsame Verständnis in der Regierung, in der Koalition, im Koalitionsvertrag, nicht zuletzt auch die Lieferungen an die Ukraine von Waffen. Ich denke, es macht wenig Sinn, über einzelne Waffensysteme zu reden. Putin darf ruhig im Unklaren darüber sein, was wir tun, was wir liefern, welche Möglichkeiten die Ukraine hat. Entscheidend ist, die Ukraine wird so ausgestattet, dass sie sich, dass sie ihre Heimat und auch unsere Freiheit verteidigen kann.
Unionsfraktionschef Jens Spahn, CDU. Die Unterstützung für die Ukraine ist eines der Themen beim Antrittsbesuch von Außenminister Wadephul heute in den USA. Der CDU-Politiker sagte kurz vor seinem Abflug nach Washington, die europäischen Verbündeten der Ukraine müssten sich eng miteinander abstimmen. Nur so könne Russland an den Verhandlungstisch gebracht werden. Konkret sprach Wadephul von weiteren Sanktionen, die die EU und der US-Kongress gegen Russland auf den Weg bringen könnten. In Washington will Wadephul mit US-Außenminister Rubio auch über die Lage im Gazastreifen und die internationalen Handelsbeziehungen sprechen. Die US-Regierung stoppt vorerst die Verfahren zur Aufnahme ausländischer Studenten. US-Außenminister Rubio hat Botschaften und Konsulate angewiesen, vorerst keine neuen Termine für Antragsteller auf Studenten- und auf Austauschvisa zu vereinbaren. Aus Washington, Sebastian Hesse.
Der Visa-Stop soll so lange gelten, bis neue Richtlinien in Kraft treten, um Äußerungen der Visumsanwärter auf Social-Media-Kanälen zu überprüfen. Derartige Prüfungen hat es bislang nur bei eingeschriebenen Studenten, die sich an pro-palästinensischen Protesten beteiligt haben könnten, gegeben. Der Visumstopp wird auch wirtschaftliche Konsequenzen haben. Im Jahr 2023 sind rund 50 Milliarden Dollar durch ausländische Studenten ins Land geflossen.
Das Bundeskabinett will am Vormittag weitere Verschärfungen in der Migrationspolitik beschließen. Dazu soll